Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung mit Sacha Klein und Timo Lommersch.
Schönen guten Tag bei Talking Digital. Mein Name ist Sacha Klein. Ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit Timo Lommersch.
Hallo, herzlich willkommen.
Und wir haben heute einen ganz fantastischen Gast eingeladen. Und zwar geht es um das Thema Influencer-Marketing. Ein Thema, das seit längerer Zeit durch die Fachmedien wabert und viele Unternehmen beschäftigen sich. Noch mehr Influencer gefühlt beschäftigen sich mit dem Thema. Was ist das eigentlich, Influencer-Marketing? Was soll das? Wer braucht das? Und wir dachten uns, wir holen uns jemand dazu rein, mit dem wir darüber diskutieren wollen, die das Thema Influencer noch aus einer ganz anderen Konstellation kennt, nämlich sie war mal eine Bloggerin, jetzt ist sie eine der bekannteren Influencerinnen dieses Landes und macht das schon sehr, sehr lange. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Anna Frost bei uns zu Gast im Podcast haben.
Danke für die Blumen, hallo.
Herzlich willkommen.
Anna, habe ich ja gerade schon angedeutet, du machst das wahnsinnig lange, hast mal als Fashion-Puppe gebloggt, jetzt gibt es Fafin. Der Name Anna Frost ist dabei tatsächlich immer gleich geblieben. Vielleicht kannst du dich selber einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und seit wann vor allem und wieso?
Also ich bin Anna Frost und ich blogge dieses Jahr sage und schreibe 10 Jahre. Habe damals bei Blogspot angefangen, damals war das noch eine Platzhalter-Domain, bin dann relativ schnell auf fashionpuppe.com gekommen und habe vor ein paar Jahren dann eben den Umzug gewagt zu einer völlig anderen Domain, nämlich fafine.de, das ist polynesisch und steht für Frau. Und genau das ist halt auch eben so ein bisschen so diese Transformation, die ich durchgemacht habe. Ich war die Studentin, habe angefangen in der Dachwohnung, in meinem Kinderzimmer, in meinem Jugendzimmer Fotos in den Spiegel rein zu fotografieren, habe ein bisschen so von meinem Leben als Studentin erzählt, was ich angezogen habe und dann so die ersten Anfänge. Ich habe Jobinterviews, ich stelle mich irgendwo vor, Dates und so weiter und bin dann irgendwann ja älter geworden, eben ja doch eine Frau geworden und habe ein Kind gekriegt, habe geheiratet und dementsprechend habe ich dann auch so ein bisschen meinen Blog umstrukturiert und umbenannt, weil ich war halt nicht mehr die Fashionpuppe, ich war halt nicht mehr das junge Mädchen von damals, sondern ich bin halt älter geworden, meine Interessen haben sich verändert, geht mehr halt eben in Richtung erwachsene Themen, auch was Beauty, eben Fashion und auch so dieser ganze Lifestyle angeht.
Die Entwicklung ist ja wirklich sehr spannend und sehr lange. Du bist ja seit Ewigkeiten dabei und bist ja dann auch wirklich Influencer gewesen, als es das Wort noch nicht so breit verbreitet, auf jeden Fall für diese Tätigkeit gab. Ich meine, Influencer gibt es natürlich seit irgendwie 500 Jahren und in der PR, im Marketing auch schon immer, aber in dem Bereich digital warst du schon dabei, als wir da noch nicht davon gesprochen haben. Kannst du dich denn erinnern, wann du das erste Mal eine Anfrage gekriegt hast für eine bezahlte Kooperation?
Ja, das weiß ich sogar ganz genau. Also damals war es dann so ein bisschen so, wir haben nicht Influencer gesagt, sondern damals war das dann halt so, du bist halt wie das Mädchen von nebenan, du bist die große Schwester und diese Beschreibung haben wir dann auch relativ lange beibehalten. Du gibst halt die Ratschläge und die Leute hören sich das an, wie halt eben die Nachbarin. Ja, hast du schon gehört, hier dieses und jenes Produkt, das hat mir super geholfen bei Spliss. Und so war das dann halt eben, ich hatte halt ein größeres Publikum eben durchs Internet und meine allererste angefragte Kooperation, für die ich dann Geld bekommen habe, war damals von der Agentur Elbkind. Die sitzen auch hier in Hamburg und zu denen habe ich auch heute noch einen sehr guten Kontakt. Und das war, jetzt lacht nicht, es war eine Fußcreme von Hansaplatz. und die hat, wenn man sich die aufgetragen hat und dann ein bisschen die Füße bewegt hat, hat die halt einen wärmenden Effekt gehabt. Und wir haben damals, das ist auch anders als heute, wir haben die Anfrage gekriegt, eine Freundin und ich, und wir haben völlig freie Hand gelassen bekommen und gesagt, macht mal was Lustiges mit dem Produkt, hier habt ihr Geld. Und zwar haben wir damals 500 Euro auf die Kralle gekriegt. Und das war damals eine mordsmäßige Menge Geld. Ich habe damit also meine Miete locker bezahlen können, habe mich echt gefreut wie Bolle. Und wir haben damals ein lustiges GIF gemacht, oder mehrere lustige GIFs, und zwar haben wir uns dann eben diese Creme aufgetragen auf die Füße und sind dann draußen bei mir in der Wohnung auf dem Balkon gewesen, barfuß, und haben getanzt. Und es war zu dem Zeitpunkt halt Winter. Es lag auch, glaube ich, noch ein bisschen Schnee. Und wir sind dann halt eben mit unseren nackten Füßen durch den Schnee getanzt. Und es war tatsächlich ein wärmender Effekt.
Super.
Und das war ganz lustig, weil, wie gesagt, wir sind da völlig frei an dieses Thema rangegangen und hatten auch nicht so diesen Druck, besonders werblich sein zu müssen. Es gab keine Vorgaben vom Kunden. Das Einzige, was halt irgendwie gesagt worden ist, es wäre schön, wenn man das Produkt mal irgendwie einmal sieht.
Und wie hat sich das seitdem verändert? Also du sagst ja, ihr habt damals komplett freie Hand bekommen. Wenn du das so betonst, bedeutet das ja letztendlich, dass das heute nicht mehr so ist, wenn jemand an dich herantritt, oder?
Ja, in 90% der Fälle kriegt man halt schon ein Briefing. Also da hat sich dann eine Agentur oder auch der Kunde selber, die haben sich dann was Schönes überlegt und haben sich dann ein Konzept bereitgelegt. Und die wollen natürlich auch irgendwo dann eben hin. Also das soll ja irgendwo hinführen, was ja natürlich auch vollkommen Sinn macht. Es gibt dieses Produkt und dann soll das an eine bestimmte Zielgruppe eben gerichtet sein. Eine bestimmte Zielgruppe soll es kaufen am Ende. Oder es ist eine Image-Kampagne eben für ein Unternehmen. Und dann hat man sich natürlich was bei gedacht und dann sucht man eben den, ja, den verlängerten Arm in Social Media und hätte dann schon gerne, dass dann eben die Influencer, die Blogger, die Instagrammer, die YouTuber, das dann auch eben in die Richtung auch streuen an ihre Zielgruppe. Und meistens ist es dann halt eben mit einem recht, ja, recht umfangreichen Briefing irgendwie gekoppelt. Und daran sollte man sich dann schon irgendwie auch halten, was ich auch verstehen kann.
Und wie oft passiert es, dass du oder dein Manager, du hast ja jemanden, der das für dich erstmal sichtet und dann eben auch die Vertragsgestaltung ausarbeitet. Wie oft passiert es, dass ihr sagt, das Konzept ist zwar durchdacht und finden wir auch irgendwie so ganz interessant, aber es passt einfach nicht zu Anna. Das ist sie nicht oder wir würden das gerne anders machen.
Ich würde sagen, ich kann das gar nicht einschätzen, aber bestimmt in 50% der Fälle ist es so, dass wir dann sagen, nee, die Kampagne oder das Produkt, das Unternehmen passt gar nicht zu mir. Also das ist dann auch wirklich so, wo ich dann sage, nee, das möchte ich auch nicht. Das lehne ich dann ab. Oder aber ich sage dann, ja, Kampagne klingt spannend, Problem ist nur, meine Zielgruppe springt da sehr wahrscheinlich nicht drauf an und dann geht es dann manchmal so ein bisschen in eine Nachverhandlung und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir dieses Produkt oder diese Kampagne dann irgendwie umsetzen können. Also das passiert schon relativ oft.
Und ohne, dass du jetzt Namen nennen musst, aber was war die absurdeste Anfrage, die du bekommen hast, zu welchem Produkt war das?
Hundefutter. Nee, na gar nicht wahr. Katzenfutter war es. Genau, Katzenfutter. Das war so absurd, weil es war Katzenfutter und ich habe gar keine Katze. Ich habe einen Hund, genau. Ja. Hundefutter hätte ich dann auch irgendwie gelacht und das abgelehnt, weil das passt halt auf dem Mode-Beauty-Lifestyle-Blog passt das irgendwie so gar nicht drauf. Aber genau, es war eine Anfrage für Katzenfutter.
Das ist, glaube ich, dann, das sind dann die schlechten Verteiler und einfach mal breit gehauen und gucken, wer irgendwie große Reichweite hat.
Ich kann mir vorstellen, dass halt doch so eher gedacht wird, naja gut, das Umfeld gefällt uns. Ne? Also manchmal wird ja nur schon gescreent und geschaut, was macht diese Influencerin, diese Bloggerin, diese YouTuberin die hat auch ein Tier, dann hat sie halt natürlich auch Follower, die eventuell auch Tiere haben. Ich glaube, so wird das dann auch manchmal geschaut. Aber ja, dann gibt es auch Kampagnen.
Ja, manchmal macht das ja auch Sinn irgendwie, wenn man vor allen Dingen neue Zielgruppen erweitern will und breiter kommen will. Also ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir haben mal für Chibo, da haben die eine neue Kaffeemaschine mal wieder rausgebracht und da haben wir geguckt, welche Zielgruppen trinken eigentlich viel Kaffee oder brauchen viel Kaffee, weil sie zum Beispiel nachts lange wach sind. Und dann sind wir an Programmierer rangegangen, an eine Krankenschwester, die geblockt hat, die Nachtwache macht und an einen Taxifahrer, der hauptsächlich nachts fährt zum Beispiel. Und die waren natürlich auch alle erstmal überrascht, dass jemand auf sie zukommt und ihnen eine Kaffeemaschine zum Testen anbietet und so. Hat aber super funktioniert. Also bei dem Programmierer, ich glaube, da hatten wir 150 Kommentare unter dem seinem Blogbeitrag und der hat sonst nur über Hardcore-Coding und Programmieren geschrieben. Also manchmal passt es ja, wenn die Story dahinter geil ist.
Genau, das ist es nämlich. Die Story muss irgendwie passen und das ist es halt auch. Das ist halt mir auch wichtig. Und wenn die Agentur mir die Story eben erklären kann, wie sie dann auf mich gekommen sind, dann macht das halt auch für mich Sinn und ich kann das dann auch umsetzen für meine Leser.
Aber da habe ich nochmal die Frage jetzt, auch weil du über die lange Zeit das beobachten kannst, auch was Anfragen angeht und so weiter und so fort. Hat sich da was verändert? Hat sich die Qualität verändert oder ist es einfach nur mehr geworden? Einmal hat sich was verändert von der Art, was für Anfragen kommen und wie sie kommen. Vielleicht auch, was für Budgets dahinter stehen. Und hat sich was verändert, vielleicht, was du siehst, auch bei euch, bei den Influencern, wie sie damit umgehen und wer überhaupt sich Influencer nennt und so weiter?
Also es hat sich sehr viel verändert, es hat sich sehr viel entwickelt, sowohl zum Positiven als auch Negativen. Es gibt viel mehr Agenturen, die sich eben auf die Fahne schreiben, wir machen jetzt auch Social Media und wir machen jetzt auch Blogger Relations. Dann gibt es viele Kunden selber, die auch in-house eben dann Blogger Relations machen. Hat alles so seine Vor- und seine Nachteile. Und es gibt halt mehr Anfragen. Also wenn damals war es so, dass ich dann mal Kunden angeschrieben habe, Beauty-Kunden, und hat halt nachgefragt, ob ich denn eine Mascara gratis kriegen könnte. Ich würde gerne einen großen Vergleichstest machen wollen und musste dann erstmal groß und breit erklären, wer ich denn überhaupt bin, was ich mache, was denn dieses Bloggen ist und was das Unternehmen davon hat, dass sie mir jetzt eine gratis Mascara schicken. Wahrscheinlich wäre der Zeitaufwand geringer gewesen, hätte ich einfach 60 Euro in die Hand genommen und hätte mir alle Mascaras selber gekauft. Aber ne, es war halt so ein bisschen Pionierarbeit, die ich damals halt eben geleistet habe. Und heute ist halt dieses jeder kann bloggen, jeder weiß, was ein Blogger ist. Wenn ich jetzt heute meine Berufsbezeichnung Blogger angebe, dann weiß wirklich jeder Bescheid. Damals wusste es keiner. Und es sind halt mehr Anfragen und ja, und es wird auch mehr Geld in die Hand genommen, um eben Produkte zu platzieren.
Du hast das Wort Geld gerade in den Mund genommen. Wann findest du, ist es nicht legitim, als Influencer Geld anzunehmen?
Tatsächlich muss das jeder für sich selber entscheiden, was für ihn machbar und umsetzbar ist und was nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Blogger mit einem veganen Lifestyle Werbung und eine Kampagne macht für ein beispielsweise ein Handtaschenlabel, was Leder verarbeitet, dann nehme ich dem das nicht ab. Dann ist das für mich völlig verkehrt. Das funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, also es muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit das Unternehmen, das Produkt zu einem passt, ob er das vertreten kann, was das Unternehmen verkörpert. Weil letzten Endes ist man der verlängerte Arm und steht auch irgendwo so ein bisschen dafür gerade vor seiner Zielgruppe, vor seinen Lesern, seinen Leserinnen, was man dann eben über dieses Unternehmen schreibt und wofür dieses Unternehmen dann letztendlich auch steht. Ist das klar, wie ich das meine? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mit Kopf und Kragen rede.
Nee, das ist völlig klar rübergekommen und das ist ja einfach auch, ich glaube, natürlich theoretisch ist ein bisschen Common Sense und klar verständlich. Ich glaube, was halt spannend ist, was ja auch in den letzten Jahren, wo es halt so massiv mehr Geld drin ist und massiv, also man liest ja auch immer in den einschlägigen Facebook-Gruppen, entweder sind es die jungen Blogger, die immer sagen, oh, wie kriege ich denn jetzt unbedingt Produkte und wie komme ich denn dazu, dass man tolle Kooperationen kriegt, und die Erfolgreicheren beschweren sich, dass sie zu viel blöde Anfragen kriegen und dass irgendwie die Jungen vielleicht die Preise versauen, weil sie irgendwie sich für alles hergeben. Was ich interessant finde, ist da bei dem legitim, legitim ist ja so ein bisschen ethisch, ne, oder moralisch. Ja. Was ich auch spannend finde, ist natürlich einmal die Frage, und ich glaube, da ist das mehr drauf eingegangen, was du gerade gesagt hast, was macht Sinn, was macht auch für den Blogger Sinn, weil er da richtig hinterstehen kann, und was fürs Unternehmen Sinn. Bei legitim finde ich es irgendwie auch noch spannend, die Frage, also was man halt einfach in den letzten Jahren ganz massiv sieht, seitdem mehr Geld da reingeht, und warum, das können wir ja gleich auch noch besprechen, ist einfach, was macht wirklich auch Sinn in dem Sinn fürs Unternehmen oder das legitim, welche Auswahl von Influencern treffe ich und was mache ich mit denen? Also es gibt ja im Fashion-Bereich auch schon, sage ich mal, Kapriolen in die Richtung, was teilweise Sinn machen kann oder legitim sein kann, aber auch teilweise nicht, wo du Leute nach Paris fährst, ins Fünf-Sterne-Hotel auf einem riesen Event mit Shampoos und allem und alles gibt's umsonst und so weiter und so fort, aber dass sie darüber nochmal berichten und bei Instagram ein paar Fotos machen, kostet dann nochmal extra 1.000 Euro oder so. Und da ist, glaube ich, finde ich spannend auch, also ich weiß nicht, das können wir hier schlecht diskutieren, glaube ich, aber das finde ich auch so ein Ding, wo jeder für sich überlegen muss, jeder Influencer und jedes Unternehmen oder jede Agentur, was ist da noch legitim und was macht Sinn, und einfach auch genau gucken muss, was kommt am Ende bei raus.
Ja, also es gibt einige, die lassen sich halt eben eine Anwesenheit dann auch bei solchen Reisen, wie du sie gerade eben beschrieben hast, nochmal extra bezahlen.
Ja.
Da gibt's dann nicht die Reise, ne, und damit ist dann halt eben getilgt, was auch immer dann folgt, und dann wird dann halt nochmal ein Budget on top gelegt, und damit ist dann, sind dann drei Instagrams eben bezahlt.
Genau. Und ich will nicht in Abrede stehen, dass das nicht das wert sein kann und sinnvoll sein kann. Bei manchen kann das da schon sein. Nur was ich oft so auch mitkriege, ist, dass es halt oft auch passiert und nicht das wert ist. Und da frage ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das ganz genau auch, weil diese Frage kam ja auch von Sacha, ob wir das abgedeckt haben, alles, was du mit legitim meintest, oder ob du noch auf andere Sachen raus wolltest.
Nee, die Richtung habe ich nicht gedacht. Ich hatte eher so die Richtung gedacht, dass man halt schon schaut, welche Kooperation man annimmt, ob es dann halt eben zu einem selber passt, ob es zur Zielgruppe passt, ob es zu sein eigenen Wertevorstellungen eben passt. Aber das, was du da beschrieben hast, ist ja, grenzt ja auch schon beinahe an einen Promi-It-Girl-Status. Also wenn Pamela Anderson auf eine Party eingeladen wird, dann wird sie nicht nur mit Flug und Hotel abgespeist und irgendwie Frühstück, Mittag, Abendessen, sondern dann bekommt sie eben auch nochmal eine Bezahlung on top.
Genau. Das Wichtige ist halt, dass beide Seiten gucken, dass es wirklich Sinn macht, ne? Du, Klassiker. Du hast die Influencer-Sicht, macht es Sinn für einen Influencer, passt es zu mir, meiner Zielgruppe, meinem Blog, und ne, ich die Unternehmenssicht, ne, macht es Sinn für mich, fürs Unternehmen, weil da gibt's halt wirklich, das ist ja der Klassiker, der auch bei W&V schon rauf und runter diskutiert wurde, dass es einige Influencer gibt, die einfach total breit, also die hätten auch das Katzenfutter gemacht und so weiter, ne, einfach total breit alles Mögliche machen und jeden Tag was anderes, und da ist die Frage, was bringen denn überhaupt noch Influencer Relations? Also einmal dem Influencer und einmal auch dem Unternehmen.
Aber wenn ich da einmal ganz kurz einhalten darf und vielleicht auch nochmal ganz kurz zu diesem Szenario zurückkehren darf, was du geschildert hast, man fährt Influencer nach Paris und sie gehen zu einem Event und dann werden sie noch zusätzlich vergütet. Ich glaube, man muss immer versuchen, auch die Perspektive als Unternehmen oder aber auch als die einer, wenn man Agentur ist, auch immer die Perspektive des Influencers selbst zu berücksichtigen. Das sind Leute, die aus guten Gründen, vielleicht auch aus weniger guten Gründen, aber die entweder im Begriff stehen, sich damit tatsächlich selbstständig zu machen oder das aber schon gemacht haben und davon leben. Und das ist natürlich wahnsinnig angenehm, durch die Welt zu reisen, aber davon kannst du deine Miete noch nicht bezahlen. Das ist genauso, wenn du kostenlose Produkte gestellt bekommst. Ich meine, es ist total super, eine neue Kamera zu bekommen, ein neues Bügeleisen, meinetwegen sogar ein Auto gestellt bekommen für ein Jahr, aber davon kannst du am Ende des Tages trotzdem noch nicht deine Miete bezahlen. Und wir haben alle in den Jahren 2007 bis 2010 darüber geklagt, dass diese Blogosphäre sich mal professionalisieren soll. Die Influencer sind tatsächlich diejenigen, die das getan haben. Manche mehr, manche weniger. Einige sind tatsächlich vielleicht auch durchaus als Scharlatane unterwegs, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie sich für alles hergeben und eine wandelnde Litfaßsäule sind. Aber man sollte schon nicht als Unternehmen oder als Agentur annehmen, dass man einfach auf einen Influencer zugeht und sagt, hier ist mein neues, tolles, rosa Telefon, halt es mal in die Kamera und sei dankbar.
Nee, völlig klar, deswegen habe ich auch gesagt, es kann definitiv Sinn machen, nur man erlebt es halt oft, gerade in den letzten Jahren, dass es nicht Sinn macht. Und es gibt Influencer, die fliegst du nach Paris und denen zahlst du sogar 5.000 Euro und die machen dann richtig hammergeile Sachen, die machen hammergeile Bilder und die interagieren mit der Community und das bringt dir richtig was. Und am Ende, das haben wir auch schon erlebt bei Kunden, merkst du auch richtig, der Shop ist ausverkauft, ja, das Produkt ist ausverkauft im Shop, weil dann hat das total Sinn gemacht, ne? Es gibt nur auch viele Sachen, wo ich es gerade in letzter Zeit sehe, wo ich sage, puh, das macht aber überhaupt keinen Sinn, ne? Und am Ende des Tages will ich nie dem Influencer dafür die Schuld in die Schuhe schieben, weil am Ende des Tages sind es immer die Unternehmen und Agenturen, die das beauftragen natürlich.
Richtig, weil vielleicht auch keine ordentliche Zielsetzung erfolgt, genau. Sondern dann heißt es, wir machen jetzt auch mal dieses Influencer-Dingsbums. Wir machen jetzt was mit Influencern und dann gibt es aber keine Zielsetzung, keine ordentliche Kampagnenplanung und am Ende gibt es dann eben auch kein Ziel, auf das diese Aktivität eingezahlt hat. Anna, wie oft hattest du denn das Gefühl, dass du etwas machst, wo du dir selbst die Frage gestellt hast, okay, ich mache das gerne, weil ich das Produkt gut finde und vielleicht das Geld auch nicht schlecht ist. Aber warum eigentlich? Also was wollen die eigentlich von mir?
Nicht sehr oft, ehrlich gesagt, weil ich dann häufiger eher nachfrage. Also ich habe da auch so ein klitzekleines bisschen so ein Background eben aus einer Agentur und weiß dann halt auch eben, dass es halt wichtig ist, eben eine Story zu haben. Und wenn ich auch ein Angebot eben bekomme für eine Kampagne, dann ist es mir wirklich, wirklich wichtig, dass ich irgendwie sofort eine Story im Kopf habe, die ich dann irgendwie umsetzen kann, damit ich das dann eben dem Leser irgendwo nahe bringen kann. Also ja. Entweder kreiere ich eine Story oder aber es wird mir halt eben eine vorgegeben. Aber da habt ihr ja auch wieder, das habt ihr gerade ja auch schon gesagt, also letztendlich ist es dann eben die Agentur oder auch eben der Kunde, der dann sich irgendwie überlegen muss, wo wollen wir dann irgendwie hin, und dementsprechend werden dann auch die Leute gebucht.
Ja, klar. Aber wegen gebucht nochmal, das ist auch das Spannende, jetzt kommt die Kooperation zustande und dann sind wir beim wunderschönen Thema Kennzeichnung. Kennzeichnungspflicht, die wir ja auch haben. Soweit ich weiß, du kennzeichnest deine Kooperationen ja alle, ne?
Ja, die sind alle komplett transparent gekennzeichnet.
Ich muss eins sagen und die Fahne von Anna hochhalten. Ich war wahnsinnig beeindruckt, als ich mal entdeckt habe, dass sie auf Snapchat eine Kooperation gekennzeichnet hat. Ich meine, wir kennen alle das Medium Snapchat, das halt so schnell nicht nur verschwindet, sondern auch schnell produziert ist. Und ich war echt fasziniert davon, dass sie sogar auf Snapchat es hinbekommen hat, eine Kennzeichnung unterzubringen. Hätte ich nicht
gerechnet. Vielen Dank. Aber es ist wichtig, ich kann noch nicht die Leute verarschen.
Du vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele tun's und sehr, sehr viele machen es nicht. Das Thema ist mannigfaltig. Lass uns da mal kurz zwei, drei Perspektiven zu besprechen. Hattest du schon mal Ärger von deinen Fans oder von irgendjemandem, weil du gekennzeichnet hast?
Nein, nicht direkt Ärger, weil ich gekennzeichnet habe, sondern eher so, ich habe halt schon damals gekennzeichnet. Also auch selbst damals eben diese Fußcreme war gekennzeichnet. Das ist eine Kooperation.
Wow, dann aber wirklich Props. Dann kriegst du echt eine Ethik-Ehrenmedaille.
Ich glaube, ich gehöre da echt zu den Vorreitern. Also ich bin auch immer diejenige, die da überall immer den Finger drauf hält und immer gesagt hat, hier, Leute, ihr müsst kennzeichnen. Aber es war halt mal eine Phase, dass gefährliches Halbwissen an Leser verbreitet worden ist. Man wusste nicht so ganz genau, wie muss man denn jetzt eigentlich irgendwie kennzeichnen, und der Leser hat es dann halt irgendwie aufgeschnappt, und dann gab es mal eine Welle von Beschwerden, wo jetzt hast du wieder gekennzeichnet, jetzt stellen wir ja fest, dass so und so viele Blogbeiträge bei dir im Monat halt gesponsert sind, das ist uns zu viel. Also es wurde dann quasi kontrolliert und nachgerechnet, wie viele Beiträge im Monat denn bei mir gesponsert waren. Und das ist halt so ein kleines bisschen ein Nachteil, wenn man es denn so als Nachteil bezeichnen möchte. Aber ich denke mir dann halt auch so, Leute, dafür habt ihr aber dann dennoch hochwertig recherchierte Beiträge, ihr seid unterhalten gewesen für eine gewisse Zeit, und meistens gibt es halt auch noch irgendwie etwas zu gewinnen für euch. Also ihr habt hier Beiträge, und mit den Kosten, oder beziehungsweise, das ist ja mein Job mittlerweile zu bloggen, und dementsprechend habe ich halt auch die Zeit, um euch eben Beiträge hier zu liefern. Ich beschwere mich ja auch nicht bei der Bäckerin, dass sie für ihre Tätigkeit bezahlt wird, weil sie erst die Brötchen eben aushändigt. Und es gibt viele Blogger, die halt eben sagen, ich kennzeichne nicht so gerne, weil ich eben das Gefühl habe, ja, wenn ich dann mal von 5 Beiträgen in der Woche 3 gesponsert habe, dass mir die Leser aufs Dach steigen und sich dann beschweren. Es wäre zu viel. Ja. Ich würde mich verkaufen, und es ist aber alles eine, ich bin mir nicht sicher, ob die Bezeichnung richtig ist, aber es ist alles eine Sache der Erziehung irgendwie deiner Leser. Also meine Leser kennen mich jetzt teilweise auch echt seit 10 Jahren. Die wissen, dass ich keinen Schmuh erzähle. Die wissen, dass wenn ich einen gesponserten Artikel habe, dann transportiert er auch meine Meinung. Und wenn etwas negativ aufgefallen ist, dann steht das auch dort drin. Also es ist nicht, dass ich da eine Pressemitteilung abtippe und dem Kunden nur nach dem Mund rede, sondern es ist wirklich meine Schreibe, es ist meine Meinung. Und das wissen meine Leser mittlerweile. Und deswegen gibt es da eigentlich gar keine Beschwerden mehr.
Darf ich da nochmal kurz nachhaken, wie überhaupt der Prozess bei dir abläuft, wenn du Content wenn du im Begriff des Content vorstellen, und dann auf einmal gibt es die Möglichkeit zu einer Kooperation. Nehmen wir mal an, du hast einen neuen Stift, den du ganz großartig findest und der sich toll anfühlt und eine tolle Farbe hat und einfach bei dir ein gutes Gefühl hinterlässt, und du würdest deinen Lesern gerne davon berichten. Würdest du da jetzt an ein Unternehmen herantreten und sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von euch, habt ihr Lust an einer Kooperation? Und würdest du es machen, selbst wenn sie Nein sagen? Ich weiß, man soll niemals 2 Fragen auf einmal stellen. Ich habe es jetzt trotzdem getan.
Es kommt darauf an. Wenn ich diesen Stift hier schon habe und ich total begeistert davon bin, kommt es auch vor, dass ich einfach darüber schreibe und gut ist. Und dann ist das halt einfach ein nicht gesponserter Artikel, der aber eben über ein Produkt geht. Also ich habe das auch schon gehabt. Und zwar handelte es sich da um eine Pflegeserie, die ich gekauft habe. Und ich war wirklich sehr begeistert von dieser Pflegeserie. Und stand dann am Ende vor der Entscheidung, oder nein, vor der Problematik stand ich dann, weil der Lars sich dann doch relativ gesponsert, dass ich dann halt darunter schreiben musste, dass dieser Artikel nicht gesponsert ist von dem besagten Unternehmen. Und das war dann doch etwas absurd, weil man plötzlich dann halt eben vor dieser Problematik stand, die eigentlich keine Problematik sein sollte. Da schreibt man über etwas, was einem gefällt und muss dann irgendwie kennzeichnen, dass es nicht gesponsert ist, weil sonst wären einem die Leute wahrscheinlich aufs Dach gesprungen. Aber es kommt auch vor, dass ich Produkte hier habe und mir dann so denke, boah, da könnte man was Größeres rausmachen. Da könnte man eine größere Nummer rausmachen. Und wenn ich zufälligerweise eh schon den Kontakt habe oder der Kontakt sich leicht rausfinden lässt, dann frage ich auch an, ob da nicht Bock besteht, dass wir da was Großes draus machen. Es ist bei mir immer so ein kleines bisschen so eine Aufwandfrage, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist es ein größerer Aufwand, den Kunden erst davon zu überzeugen, dass meine Idee ultra geil ist und er dann x Euro locker machen soll, damit ich dann was Großes draus mache, oder mache ich es einfach schnell selber?
Gut, wir haben jetzt, glaube ich, herausgehört, du arbeitest relativ sauber, es gibt dir wahrscheinlich auch die Glaubwürdigkeit, oder du arbeitest sauber und es gibt dir die Glaubwürdigkeit, das Ganze jetzt seit 10 Jahren zu betreiben. Jetzt sind im Laufe der letzten Jahre eben viele andere Kanäle hinzugekommen. Du hast als Bloggerin begonnen, dann kam wahrscheinlich irgendwann Twitter, irgendwann Facebook, irgendwann Instagram, irgendwann Snapchat und wie sie alle heißen, YouTube nicht zu vergessen. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, wenn du heute die Anna Frost aus dem Jahr 2017 bis 10 Jahre später, fängt man wahrscheinlich nicht an zu bloggen, sondern auf Instagram oder auf YouTube. Und dann hat man relativ schnell eine sehr große Crowd um sich. 100.000, 200.000. Schaust du so ein bisschen neidisch diese Zahlen an und hast das Gefühl, ich finde es echt krass, wie schnell die Kiddies aufsteigen und dann eben auch ihren Ruhm zu Geld zu machen versuchen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, na klar, aber das ist kein Neid, der mich grün werden lässt, sondern das ist eher so ein bewunderter Neid. Also so dieses, boah, als ich 21 war, habe ich angefangen zu bloggen, oder kurz bevor ich 21 war, habe ich angefangen zu bloggen, und die Kids sind heute 21 und haben innerhalb von wenigen Monaten 500.000 auf Instagram. Das ist einfach nur krass. Also ich finde das krass, und ich krebse da so ein bisschen so mit meinen paar 60.000 rum. Also das ist dann schon, wo ich mir so denke, das ist geil. Respekt für die Nummer.
Aber Moment, jetzt lass uns da nochmal reingehen und auch da die Sinnhaftigkeit wieder, weil, wie gesagt, also was wir ja gelernt haben und wirklich sind reine Followerzahlen, also bei Facebook ja noch schlimmer, auch reine Fanpage-Fans oder sonst was Zahlen, heißt ja noch überhaupt nichts. Nee. Über den Erfolg und über die Reichweite. Also wir wissen, bei Twitter, bei Instagram sind da so unglaublich viele Bots dabei und gefakte und gegenseitig Follower und sonst was. Und das heißt ja noch lange nicht, dass die wirklich A, eine hohe Interaktion haben, B, die Leute sich wirklich mit beschäftigen, das sehen, und C, dass auch die richtigen Leute sind. Ne? Also deswegen...
Ja, du sagst es. Also du musst halt auch das auch so sehen, wenn da bei einer 21-Jährigen oder bei einer 18-Jährigen oder bei einem 17-Jährigen Jungen 300, 400, 500.000 auf Instagram sind, dann heißt es noch lange nicht, dass das dann halt eben auch die Zielgruppe ist, die dann am Ende dann den beworbenen Champagner zum Beispiel kauft. Während ich dann halt Follower habe, die dann auch ungefähr so mein Alter sind, man sagt ja immer, ne, plus minus 5, 6 Jahre, die sind es dann halt schon eher, und dann muss man halt auch schauen, wie sind die Kommentare, sind die irgendwie gehaltvoll oder sind es einfach nur so 3 Emojis, die von einem Bot geschrieben werden oder die einfach nur mal eben so geschrieben werden, weil man hofft, dass man dann entdeckt wird in den Kommentaren oder jemand auf dem eigenen Profil landet und so weiter und so weiter. Es gibt ja da Mechaniken ohne Ende. Und wie halt auch eben die Likes sind, wie eng sind die, ist die Fanbase oder die Followerbase, also nicht jeder ist ja immer unbedingt ein Fan, wenn er einem followt, aber wie eng ist da das Netz gestrickt um den jeweiligen Influencer, Instagrammer oder wie auch immer, das ist halt auch mal eine ganz wichtige Frage.
Timo, nur ganz kurz, also wie oft hast du es denn aber auch, dass du mit deinem jetzt eben auch umfangreichen Wissen in ein Kundengespräch gehst oder tatsächlich auch schon ein Mandat hast und jemanden berätst und eine Influencer-Kampagne aufsetzt, eine wirklich gute Konzeption hast, tolle Influencer rausgesucht hast, und dann hast du da irgendwie 5 Instagram-Accounts, die sich allesamt reichweitentechnisch, sagen wir mal, zwischen 5 und 15.000 bewegen, aber verdammt guten Content für eine sehr gute und sehr klare, sehr spitze Zielgruppe machen, und dann hast du den Kunden vor dir, der sagt, naja, die Konzeption finde ich ja super, aber können wir das nicht irgendwie mit ein paar größeren Accounts machen? Und du sagst, naja, um Größe geht es nicht, und am Ende kommst du trotzdem dabei raus, wir machen jetzt die Sache mit den Fähnchen, weil der Kunde nach absoluten Zahlen schaut.
Eigentlich relativ selten tatsächlich, ne? Ich habe es öfters, und das ist wieder, es ist auch sehr branchenspezifisch, ne? Und die Frage ist ja auch, wirst du selber wissen, ab wann wird man dazu geholt und ab wie kann man mit wem reden, ne? Wenn ich jetzt natürlich nur zugeholt werde ich soll mal schnell irgendwie eine Influencer-Kampagne buchen, ne, am besten, untenrum, um eine Kampagne zu verlängern am Ende des Tages, dann geht es natürlich nur rein um Kennzahlen. Und dann sagen wir auch schon ganz oft ab, dann sagen wir hier, was weiß ich, mach das mit einer Media-Agentur, einer Social-Media-Agentur. Das ist nicht unser Kerngeschäft von unserer Agentur. Wir sind eine Strategieberatung, eine digitale Beratung. Also wir machen Strategien und machen wirklich das umfassende Ding, und wir verlängern nicht eine Kampagne hintenrum mit einer Pressemitteilung oder mit ein paar Influencern, die du dazu buchst. Weil dann geht es meistens rein um die Reichweitenzahlen und die Klickzahlen. Und da, wie gerade schon gesagt, gerade bei Instagram und Facebook, da hast du so viele Likes und trotzdem keinen einzigen Lead generiert oder keinen einzigen Sale im Shop oder sonst was. So, bei den Kampagnen, wo du es messen kannst, wo es um solche Ziele geht. Das heißt also, deswegen ist dieses Ding natürlich von dir bekannt. Ich kann auch gleich noch eine geile Anekdote erzählen. Aber zum Glück kommen wir oft so früh rein, dass wir sagen können, guck mal, es macht viel mehr Sinn und es ist auch viel günstiger am Ende des Tages für dich, bei den 15.000ern, 10.000, 15.000ern bis 50.000ern, jetzt Followers oder sowas auf Instagram zum Beispiel, reinzugehen, weil die viel mehr Abdeckung haben, die kümmern sich viel geiler drum, der Fit ist viel besser und es hat viel mehr Durchschlagkraft, und am Ende musst du das natürlich dann auch liefern und beweisen und vernünftige Kennzahlen hinter haben, die du dann noch, weil ich meine, ganz oft versuchen wir natürlich Sachen zu bauen, wo nicht die reine Reichweite eine Kennzahl ist, sondern wirklich das, was am Ende bei rauskommt, wo wir dann wirklich messen können, was hat es bewirkt bei den Zielgruppen. Und dann musst du halt liefern und das beweisen. Und das klappt zum Glück ziemlich oft. Aber natürlich ist das Grundproblem, was du gerade beschreibst, das Grundproblem vom Influencer-Marketing, vor allen Dingen in den letzten Jahren, seitdem immer mehr Marketing und immer mehr Media-Geld da reingeschoben wird, dass es einfach nur um Reichweitenzahlen geht. Und das ist halt ein Problem. Ich hatte mal den schönen Fall, um das zu sagen, hat jetzt gar nichts mit Influencern zu tun, aber das ist so ein Klassiker dafür. Das war bei Facebook, und aus verschiedensten Gründen raten wir auch mittlerweile, also, oder habe ich schon immer der Hälfte meiner Kunden von der eigenen Facebook-Seite abgeraten, sondern eher für andere Sachen geraten und bei Facebook Anzeigen zu schalten, weil das viel mehr Sinn macht, als immer nur auf diese Fanpages zu gucken und Fanzahlen, wie viel Fanzahlen hat meine Fanpage? Und da hatten wir eine super Konzeption und Strategie für einen, und das läuft so und Dings, und haben gesagt, wir kaufen jetzt nicht irgendwie billig mit Gewinnspielen oder sonst was Fans dazu, sondern wir sind froh, dass wir hier eine geile B2B-Community haben mit 3000 Leuten auf Facebook, die wirklich interagieren, wo wir wirklich was erreichen und tolle Leads haben. Das war alles klar und abgesegnet, und dann war der Chef, der Vorstand, war Golf spielen, und dann kam er wieder und hat gesagt, hier, ich war mit einem Gegnerunternehmen Golf spielen, die haben 20.000 Fans auf Facebook, ich will jetzt in 3 Monaten 20.000 Fans auf Facebook haben. Tja, ne, kannst du auch nichts machen, da musst du dann auch dein Gewinnspiel machen, Media schalten, und dann hast du 20 Leute aus Jakarta irgendwie, die alles liken, was du postest, aber Das ist es nämlich auch.
Du musst halt auch schauen, dass bei jemandem, der irgendwie 500 oder sogar 1 Million Follower irgendwo hat, die kommen halt nicht alle aus Deutschland oder die kommen halt nicht alle aus Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja, ja, genau. Genau.
Also da, wo deine Zielgruppe sitzt.
Anna, wie oft hast du denn das Gefühl, dass, ich meine, du bist ja auch tatsächlich sehr aktiv im Social Web, nicht nur mit deinem eigenen Content, sondern du gehörst ja tatsächlich auch zu einer der wenigen Influencerinnen, die bei anderen Accounts kommentieren, die sich in Diskussionen einschalten und die das Ganze auch leben. Und wie oft hast du denn das Gefühl, dass du Kampagnen siehst, die bei Leuten stattfinden, wo es einfach nicht richtig ist, die aber eine deutlich höhere Anzahl von Fans oder Followern auf beispielsweise Instagram haben, und du dann sagst, Alter, sind die dämlich, die Unternehmen, weil das einfach nicht passt, das ist rausgeschmissenes Geld.
Relativ oft. Relativ oft sehe ich das, und dann denke ich mir aber halt auch so, na gut, ja, kam halt was Nettes bei rum, also da ist ein schöner Output irgendwo gekommen, aber ich glaube, dass die Zielgruppe halt eben wie die falsche ist, ne? Also da ist dann halt bei einem sehr großen Account was gebucht worden, bei einem sehr großen Instagram-Account, und da ist aber dann auch klar, dass die Zielgruppe nicht diejenige ist, die das dann eventuell kaufen wird. aber da ist jetzt gerade wieder eine ganz große Cartier-Kampagne und da ist halt bei relativ vielen jungen Instagrammern ist eben diese Kampagne gebucht worden und so ein Armband kostet halt mal eben in der günstigsten Ausfertigung kostet 4.500 Euro. Ich glaube nicht, dass sich die Zielgruppe das großartig leisten kann.
Ja. Aber ich glaube, das ist ein großes Problem oder die Herausforderung, die dahinter steckt, warum halt Influencer-Marketing auch in den letzten 3-4 Jahren nochmal so extrem mehr durch die Decke gegangen ist. Und wir dachten ja schon, also Sacha, wir kommen ja eigentlich beide aus der PR mehr. Man dachte ja schon, das ganze Thema Influencer ist durch schon vor 3-4 Jahren und auf einmal geht das jetzt wieder durch die Decke und 2017 wird es wieder ganz groß. Ich glaube, ein Unterschied ist, oder warum das so ist, ist einmal, weil du jetzt natürlich ganz andere Möglichkeiten hast, digital die Reichweite und Wirkung von Influencer Kontakten, Marketing, Relations, wie man es immer nennen will, zu bewerten und nachzuvollziehen, vermeintlich kostengünstig und dadurch halt einfach Influencer-Marketing nochmal oder Relations nochmal viel interessanter geworden ist, als es vor 15, 20 Jahren schon war, ne, weil du einfach das anders vermöglichen kannst und du hast viel mehr Influencer, die du direkt sehen und abgreifen kannst. Ich glaube aber auch ein Punkt ist einfach, dass ganz klar, und das sehen wir ja bei Content-Marketing bei der anderen Blase, die wir demnächst uns vornehmen werden, auch, dass einfach ganz viel Kohle da ist aus dem Marketing, aus der klassischen Media oder klassischen Online-Media, wo die sehen, klassisch Online-Media funktioniert nicht mehr so und Influencer-Marketing klingt auch toll und das funktioniert vielleicht besser und da kann ich auch tolle Reichweiten mehr reinbuchen und dann schieben die einfach diese ganze Kohle darüber und müssen die verteilen und woraus haben sie es bisher verteilt? Auf Reichweitenkennzahlen und die hauen es halt einfach auf Reichweitenkennzahlen, ohne zu gucken, was am Ende wirklich bei rauskommt.
Ich glaube tatsächlich, im letzten Punkt würde ich dir widersprechen, ich glaube, die gucken nämlich sehr genau, was dabei rauskommt oder anders, je kleiner das Unternehmen, desto genauer schauen sie hin. Das heißt aber nicht, dass sie damit erfolgreicher sein werden, weil am Anfang und eigentlich auch am Ende steht eine gute Konzeption und ein guter Selektionsprozess. Du brauchst halt die richtigen Influencer für das richtige Produkt, für die richtige Zielgruppe. Und wenn du da nicht bereit bist, Zeit zu investieren, sondern über irgendwelche Portale gehst, wo du eine Kampagne einstellst und sagst, okay, hier habe ich jetzt ein Budget von 50 Euro pro YouTube-Ding und bewirb dich mal drauf oder bewirb dich mal mit deiner eigenen Preisforderung drauf. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Das ist kein Markt. Das ist halt am Ende People's Business und keine Ahnung, jetzt kenne ich Anna seit anderthalb Jahren ein bisschen besser durch eine Zusammenarbeit, die wir hatten. Ich weiß halt ganz genau, was sie macht. Jetzt mittlerweile eben auch durch die Zusammenarbeit, was sie ungerne macht. Und es gibt so ein paar Dinge, die würde ich ihr niemals in Anführungszeichen antun wollen, weil ich weiß, dass das die Marke, für die ich dann, die ich in dem Moment vertreten werde, würde, das wäre einfach keine gute. Sie wird es mir übel nehmen und es gibt dann eben diese, zum Beispiel Katzenfutter, aber weißt du, man kann ja auch Katzenfutter humorvoll darstellen, wozu sie vielleicht sogar in der Lage oder bereit wäre, aber wenn du die Influencer nicht kennst und trotzdem auf sie zugehst, am besten noch mit einem 0815 schreiben, hallo Fafine, so nach dem Motto und dir nicht mal die Mühe machst, im Impressum zu schauen, wer ist das überhaupt und wofür steht die Person? Ich weiß nicht. Ich finde, also dafür, dass da so viel Geld unterwegs ist und dafür, dass da so viel auch wirklich Gutes mit bewirkt werden kann, sowohl was Branding angeht, aber auch Abverkäufe, finde ich, machen sich einige Unternehmen und einige Agenturen die Arbeit echt ein bisschen zu einfach.
Klar. Wir haben hier noch ganz viel andere Sachen noch teilweise stehen, aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann sind wir schon wieder viel zu weit drüber mit unserem Ziel, mal 21 Minuten pro Folge zu machen. Das werden wir einfach nicht hinkriegen. Ich würde aber trotzdem vielleicht sonst sagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen. Es sei denn, du, Sacha, hast noch was dir total auf der Seele brennt.
Ja, ich hab tatsächlich noch eine letzte Frage zum Thema Influencer-Marketing, bevor wir zu unserer eigentlich letzten Frage kommen. Anna, welche Kooperation würdest du dir denn tatsächlich mal wünschen? Also gibt es da draußen ein Unternehmen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung, die du gerne mal professionell aufbereiten würdest, gerne mit ein bisschen mehr Aufwand, wo du dann auch das entsprechende Budget brauchst und was bisher noch nicht geklappt hat?
Das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt natürlich viele Love-Brands, die ich habe, also so Brands, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite und tatsächlich kam es aber letztes Jahr schon zu einer ersten Kooperation mit einer eben dieser Love Brands und das war Disney und dafür ist das bei mir halt wirklich echt so, da ist mir das Herz aufgegangen. Das war auch eine sehr schöne Kampagne, die dann auch hoffentlich jetzt in diesem Jahr weiter fortgeführt wird.
Gut, Wir können auf jeden Fall zusammenfassen, Influencer Marketing, Influencer Relations bleibt ein sehr spannendes Thema. Es bleibt ein Thema, das sehr, sehr gut erfolgreich für Unternehmen und Marken sein kann. Vor allen Dingen dank solcher Menschen wie Anna Frost, die wirklich das Influencertum mit Herz und Seele betreiben und total transparent betreiben, weil das, ach so, das war das Letzte, was ich noch sagen wollte. Nicht, dass wir hier, dass wir es das einfach auch nochmal klar sagen. Wer das nicht kennzeichnet, eine Kooperation, das ist gegen das Gesetz. Es ist Schleichwerbung. Es ist verboten, das zu tun, das nicht zu tun. Und leider gibt es auch Agenturen und Unternehmen, die das fordern von Influencern, das nicht zu kennzeichnen, weil sie sich auch irgendwas von versprechen. Ja, ja, genau. Ist dir auch schon vorgekommen?
Ja, ist mir auch schon vorgekommen. Und da habe ich aber auch klipp und klar gesagt, nö, Leute, so nicht.
Ja, weil das ist verboten, das darf man nicht. Das auch nochmal klar zu sagen. Aber dank Anna haben wir auch Leute, die wirklich die Fahne hochhalten, wo wir tolle Kooperationen sind, wo es wirklich auch Sinn macht, sowas zu tun. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt zum Thema Influencer Relations, liebe Hörer, kontaktiert uns, schreibt uns über die bekannte Social Media Kanäle, schickt uns gerne auch Audioclips rein, die werden wir nächste Folge dann einspielen, beantworten. E-Mail-Adresse ist kontakt@talkingdigital.de oder halt Sacher oder mich kontaktieren. Aber wir wollen hier uns auf die Fahnen schreiben, auch noch einen anderen Mehrwert zu liefern bei jedem Interviewpartner, bei jeder Folge. Sacher, ich spiele dir den Ball rüber. Frag du gerne Anna die letzte Frage.
Trommelwirbel, imaginärer Trommelwirbel, den du dann bitte in der Post-Production einspielen musst. Anna, gibt es irgendein Werkzeug, irgendein Tool, irgendeine App, irgendetwas Analoges, das dir dein Leben erleichtert und auf das du unter gar keinen Umständen verzichten möchtest und was du als Tipp an unsere Zuhörer mit ihnen teilen möchtest?
Ich habe ernsthaft ein Notizbuch und einen Kalender. Also ich habe zwei Bücher, die ich mittlerweile mit mir rumtrage. Und zwar ist es einmal ein relativ großer Kalender, in den ich auch ab und an mal so Sticker einklebe und mir sehr viele Dinge eben notiere, meinen Monat plane und meine Wochen. Und dann habe ich mir vor kurzem ein Leuchtturm-Notizbuch zugelegt. Das ist so ein White Lines-Notizbuch, dass ich dann mit einer App abfotografieren kann und dann habe ich eben die Seite digitalisiert, wenn ich es denn möchte. Aber ich bin dann doch, so oft ich dann doch ganz viel online mache und digital, brauche ich das noch mit einem Kugelschreiber oder mit einem Buntstift auf Papier zu malen und zu zeichnen und mir da Dinge zu notieren, Dinge einzukleben, mir Collagen zu kleben und das brauche ich noch.
Und weil du gesagt hast, du scannst das mit einer App ein, dann hast du ja doch ein digitales Element. Welche App ist das?
Das ist die von Leuchtturm direkt selber.
Ah, okay.
Wir haben da extra eine App für.
Ah, wusste ich auch noch nicht.
Ich kann dann diese Seite entweder direkt als Mail oder in die Dropbox packen oder sonst wo noch rein. Ich glaube, in Evernote kann ich es auch reinschieben.
Alles wird digitalisiert, auch Leuchtturm.
Ja, klasse. Wir werden da in den Shownotes werden wir den Link dazu recherchieren und reinpacken. Auch alle Links zu Anna und allen weiteren Sachen, die wir hier angerissen und besprochen haben, findet ihr unter www.talkingdigital.de in den Shownotes zu dieser Folge. Und ansonsten, to wrap it up, wie die Amerikaner immer in ihrem Podcast sagen, sage ich herzlichen Dank in die Runde. Es war ein sehr spannendes, kurzweiliges, interessantes Gespräch. Hat mich riesig gefreut, Anna, dich auch so mal persönlich zu sprechen. Und
ja, mich auch.
Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, liebe Hörer, wir hören uns auch bald wieder und sage herzlichen Dank in die Runde.
Dankeschön, Anna.
Danke. Bis dann.
Das war der Talking Digital Podcast von Sacher Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt@talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.